Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard, diesmal aus Sölden, ich freue mich sehr. Und der Tobias Ruf von Chiemgau 24, der ist in Rosenheim. Servus Tobias.
Genau, Rosenheim statt Sölden. Hallo alle an alle da draußen. Servus an dich, lieber Lukas. Bitte, schilder uns Eindrücke. Es ist Mittwoch, 25. Oktober. Wir zeichnen jetzt gut 18 Uhr auf. Du bist heute in Sölden angekommen. Und ich glaube auch, viele da draußen wollen wissen, wie ist es? Liegt die Weltcup-Stimmung schon in der Luft?
Ich muss ganz kurz noch was nachtragen zu letzter Folge. Ich habe es nicht vergessen, weil wir haben ja die letzte Folge geendet mit einem kleinen Teaser, nämlich ich habe jetzt nachgeschaut, die 5-Jahres-Hochzeit, die wir ja quasi feiern. Du hast es ja einen Titel genommen von der letzten Folge, die Holzhochzeit. Und da gibt es eine schöne Homepage von so eine, nicht Regierungshomepage, aber wie sagt man denn da, österreich.gv.at, also eine Behörden-Homepage, wo das aufgelistet ist. Und ich liebe diese Homepage, weil da hast du die Jahre, dann hast du, wie sie heißt, die 5-Jährige ist eben die Holzhochzeit und dann hast du einen schönen Spruch dazu. Warum heißt sie Holzhochzeit? Die Ehe scheint Bestand zu haben, sie gibt nun Wärme und macht behaglich. Man schenkt Beständiges, Klammer auf, zum Beispiel Holzgeschnitztes. Also ich muss schauen, vielleicht kann ich hier noch was zusammenschnitzen und dir dann vorbeibringen am Weg zurück nach Wien.
Ja,
schaut sich diese Homepage an, ich liebe es, es ist herrlich. Zweimal im Jahr komme ich irgendwie drauf und lese mir das da durch, es ist ja, die Hochzeitsjubiläen.
Was man so macht in seiner Freizeit.
Ja, genau.
Unbedingt.
Ich bin in Sölden, ja, es war doch ein breiter Weg von Wien, ja, aber es hat sich gelohnt, weil wenn man dann da dieses Ötztal reinfahrt. Ich bin zum ersten Mal im Ötztal und ich muss sagen, es ist schon wunderschön. Es hat jetzt da eigentlich einen Sonnenuntergang gehabt, wie ich da reingefahren bin. Sehr cool. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock bekommen auf Radfahren. Ich würde das gerne mit dem Rennrad mal abfahren, weil es irgendwie echt links und rechts wunderschön ist. Ich bin gespannt, ob ich auch Bock bekomme auf Skifahren und auf Skirennen schauen. Ich hoffe ganz stark. Ich bin auf jeden Fall sehr heiß auf die nächsten Tage, muss ich sagen, ja.
Das wird sich von selber einstellen. Du bist ja heute erst angekommen und ja. Da wirst du ab morgen schon sehen, was da für ein reges Treiben herrscht. Ja, Sölden ist ja jetzt auch nicht unfassbar groß, dass sich da Sachen verlaufen, sondern da liegt der Weltcup-Auftakt schon überall in der Luft. Also ist eine besondere Atmosphäre.
Voll. Noch ist es recht ruhig, glaube ich, aber das ändert sich bestimmt. Ich bin froh, dass meine Unterkunft ein bisschen abgelegen ist. Habe ein Klapprad dabei, mit dem ich dann reinfahren werde in den Ort,
die Ötztaler Berge mit dem Klapprad.
Na,
da hast du was vorgenommen.
ich hoffe, es geht halbwegs flach in den Ort rein. Schauen wir mal. Gegenüber von dem Hotel, wo ich bin, ist natürlich ein weiteres Hotel, eine Pension. Und da steht ein Auto davor von einer Skiwachsfirma. Also ich bin gespannt, vielleicht schaue ich nachher noch ins Auto rein, so durchs Fenster. Vielleicht steht da dann ganz groß, Achtung, Vorsicht, Fluor C8, nicht berühren. Oder vielleicht schaue ich bei denen mal in den Keller, in so einem berühmten Skiwachskeller. Also das ist schon mal ein Anzeichen, dass hier natürlich die ganze Szene und was alles dazugehört zu solchen, ja, zu einem Weltcup-Tross, sage ich jetzt einmal, das fängt schon langsam an und ab morgen geht es dann eigentlich Schlag auf Schlag, auch mit vielen Medienterminen und das ist eben das Gute, das aus journalistischer Sicht jetzt an Sölden, dass man eben wirklich, hier ist eben wirklich der Weltcup-Auftakt und da kann man dann ganz gut mit vielen Leuten reden. Es gibt alle Nationalverbände eigentlich machen so Medientermine, laden ein. Man muss es sich, glaube ich, wirklich gut einteilen und gut durchplanen, was alles Sinn macht. Muss immer noch genauer anschauen, welchen Termin man da wahrnehmen kann. Vieles ist dann auch parallel. Na gut, untertags werden die am Berg sein. Deswegen geht es dann erst so um 3, 4 nachmittags los mit den Terminen. Genau, da ist sicher gute Planung gefragt. Aber ja, morgen geht's auch in den Ort, die Akkreditierung abholen und dann kann es losgehen. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich echt, dass ich zum ersten Mal jetzt da bin. Und dann, ja, kann es auch wirklich losgehen. Ja,
Wie
du
ist
warst
das
ja
Wetter? Wie
auch,
ist das Wetter,
ja.
Lukas?
Ja, es war eben Sonnenschein, also Schnee sieht man wirklich fast keinen. Man muss schon ganz raufschauen, ein bisschen angezuckert die Bergspitzen vielleicht, aber sonst haben wir da im Ort so 11 Grad, wie ich angekommen bin. Oben auf der Strecke, es ist ja ganz lustig, der Fernseher in meinem Zimmer habe ich kurz aufgedreht. Die ersten 5 Sender sind mal Panoramasender mit siehst eine Webcam nach der anderen, kriegst einen guten Überblick auch und habe auch schon die Weltcup-Piste sehen können. Da hat es auch wirklich minus 1 Grad gehabt. Jetzt um 16 Uhr, wie ich angekommen bin, also auch am Nachmittag, die Temperatur dürfte da passen. Auch die Fangnetze, die Fangzäune stehen schon parat, und die Piste schaut gut aus. Oben eben, bevor es in den Steilhang reingeht, da oben liegt auch Schnee. Also da schaut es wirklich ganz schön gut weiß aus. Man kennt halt dann diesen Umschwenker, den die Kamera auch macht. Auch spektakuläre Fotos von hinten, wenn du dann eben runter fotografierst. Und da unten ist halt natürlich Geröll. Da auch im Zielhang, im Zielbereich, den ganzen Zielbereich haben sie ja auch erst aufbauen müssen und den Schnee rausschieben müssen. Also da ist es noch ja, recht aber. Es könnte echt tatsächlich auch ein bisschen Schnee dazukommen bis zum Wochenende. Aktueller Wetterbericht schaut gar nicht so gut aus fürs Wochenende. Eh noch gefährlich. Schauen wir mal, wie es dann wirklich wird. Aber es könnte dann tatsächlich auch so sein, dass es wirklich ein bisschen angezuckert ist. Das wäre natürlich irgendwie cool, wenn es dann auch, dann fühlt sich auch noch viel, viel mehr und viel besser nach dem Auftakt von der Skisaison aus. Ja, genau. Ja, Tobias, schau mal, wir haben gesagt, wir machen es heute sportlich. Wir wollen auf sportlicher Sicht auf diese Saison vorausblicken. Am Samstag geht es eben los mit dem Riesenslalom der Frauen. Und wenn ich so an den Frauenweltcup denke, naja, Michaela Schifrin all the way. Also, die hat letztes Jahr dieses Geschehen dominiert. Sie hat 2200 Punkte, über 2200 Punkte eingefahren. Ich frage mich halt, gibt es da irgendwen, der sie stoppen kann? Es ist, oder der irgendwie gefährlich werden kann. Sie hat ja beim Medientermin von Atomic, wo ich war, vor ein paar Wochen, auch noch gesagt, sie fühlt sich eigentlich noch überhaupt nicht bereit. Das habe ich mal dann, ja, das hört man ja gern mal von ihr, ein bisschen tief stapeln und so. Aber das hat sie eben auch ein bisschen gemeint im Sinne von, hey, es ist unfassbar warm. Ich war zwar übersee im Trainingslager, aber irgendwie fühlt sich's eben noch nicht so gut an. Aber ich bin mir absolut sicher, dass die natürlich top vorbereitet dorthin kommen wird. Ich habe auch einen Einspieler mitgebracht von diesem Atomic Media Day. Da wurde Michaela Schifrin gefragt, warum sie eigentlich die Karin Hario ins Trainerteam geholt hat. Im Februar war das schon. Die Frage hat die Daniela Kulowitz von Laola 1 gestellt. Die war letzten Winter ja auch schon zu Gast bei uns und berichtet weiterhin auch über den Skiweltcup. Ja, die Frage war eben die. Und dann hat die Michaela Schifrin gut 3 Minuten über die Personalie, über ihr ganzes Trainerteam und über Frauen als Trainerinnen im Skisport generell gesprochen. Das hören wir uns, würde ich sagen, kurz an.
Yeah, I chose Karin because I've worked with her over the years, the last probably 10 years. She's been with our technical team, with our speed team, then last year she was with the Alpine Canada, but I have experience working with her already, so I felt the transition could be very smooth because I know her. But most importantly, I feel like she has... especially from her role last year, she has a lot of experience and knowledge in the logistical planning. She has an incredible background in actually sort of data science and analytics, the data side of skiing. She's a wonderful ski coach, of course, but also, like, I want to promote this idea that you work with people who can do the work really well, whether it's a female or a male. So I have, you know, Mark is so excited to do all the work that he does, and Karen is so excited, and they work well together, and my mom, and then Reagan is my physio as well, but she's in some ways like a life coach and also a ski coach. She also raced, so everybody on my team, and Robbie and Lucas, you know, everybody on my team is really motivated to work and to improve. And it's not just for the sake of winning, but because we are all so passionate about it. And, you know, on the days where I lack motivation, I can see Robbie or Lucas is motivated to figure out something with the Super G skis, or he brings another slalom ski and like, what do you think about this? And could this help you? And I take a run and it feels really good. I'm like, it inspires me again. Or I talk with Karen and Mark. And a couple days ago, we went up, we went out for training and I was like in a pretty bad mood. But Karen, Mark, Reagan, and my mom were in such a good mood. It made me rethink myself, and I was like, oh, hey, we can have fun today, you know? So working with people like that who inspire you to do the job is, for me, the greatest thing. And kind of bringing Karen into... She was already in a leadership role last year with Alpine Canada, so I'm not giving her much of a different role. But ideally highlighting the ability that she has as an example for other females who may want to progress in the ski world, in the ski industry, in leadership roles, in coaching roles. That's more or less skiing is, you know, payment-wise, I don't feel like I'm paid less than any of my male counterparts, that's for sure. But from more of a demographic perspective, there's for sure more males in the space. And I don't think that's a problem as long as the work is done well. And I do think that showing women that there's a space, there's a platform, or there's a path for them is important. So that was another key reason.
Michaela Schifrin, über ihre Vorbereitungen, über ihr Trainerteam, über ihren Betreuerstab, glaube ich, waren ganz interessante Dinge dabei. Und jetzt eben, Tobias, wer fällt dir da ein? Gibt es irgendwen, der ihr irgendwie gefährlich werden könnte, oder oder ist es eh schon gegessen und wir brauchen den Weltcup gar nicht schauen in dem Winter?
Naja, also da kommt nur eine Dynamik rein, wenn sie sich verletzen sollte. Und das hoffen wir natürlich nicht, weil ansonsten, da fehlt mir komplett die Fantasie. Aber wir reden hier von fast 1000 Punkten Vorsprung, genau, ja. Die sie auf Lara Gutberami hatte und auf über 1000 Punkte auf Petra Vlhová und Federica Brignone. Das waren die Top 4 letztes Jahr im Gesamtweltcup. Und ja, nein, also wenn sie gesund bleibt, dann können wir heute die große Kugel vergeben, weil es war ja im Endeffekt jetzt auch nicht so, dass wir irgendwelche negativen Schlagzeilen gehört hätten in den letzten Monaten, was sie betrifft. Und was soll dann bei so einer Differenz, dann müsste sie ja gefühlt fast alles verlernt haben. So, und irgendeine müsste da sein, die in 3 bis 4 Disziplinen, also eigentlich in 4 Disziplinen, wenn ich mir anschaue, wie sich ihre Punkte auch verteilen, ja. Also die von Michaela Schifrin, 12. Abfahrtsweltcup, 1. im Slalom-Weltcup, 1. im Riesenslalom-Weltcup, 7. im Super-G-Weltcup. Und wir wissen ja, Abfahrt, Super-G, das dosiert sie und macht sie so, wie sie es braucht. So. Dann, ja, wie gesagt, nee, können wir kurz machen. Und ein Faktor, der natürlich jetzt in dieser Saison dann auch greift, worauf soll sie hinarbeiten? Keine WM, keine Olympischen Spiele. Und dann ist das große Ziel natürlich, im Gesamtweltcup so gut wie möglich zu performen. Und dann sind wir wieder bei unseren 1000 Punkten. Und dann, wenn sie gesund bleibt, ist die Frage beantwortet. sollte was passieren. Klar, die Namen, die ich jetzt natürlich auch in den Raum gestellt habe, ja, aber das da ist viel zu spekulativ. Wir gehen davon aus, dass sie fit bleibt und die Karriere von Mikaela Shiffrin ist natürlich auch eine der absoluten physischen Stabilität auch, ja, und deswegen no,
ja.
Da gibt's niemanden.
Ja. Ja, eben, das sind drei Läuferinnen, die hinter ihr gelandet sind im Gesamtweltcup in der vergangenen Saison, die alle auch schon mal die große Kugel gewonnen haben. Ich frage mich halt wirklich, wahrscheinlich überlegen sich die nicht einmal, auf den Gesamtweltcup zu gehen, könnte ich mir vorstellen. Ich bin gespannt, ob ich da vielleicht in den nächsten Tagen noch was raushöre. Man könnte sich, also hat zum Beispiel eine Lara Gutberami nochmal, auch die Muße oder wie sagt man da jetzt, dass sie das probiert. Ich bin gespannt. Ich probiere auch, sie das konkret zu fragen. Bei der Petra Vlhová, da haben wir ja überhaupt, da habe ich noch immer im Kopf, wie sie das dann einmal geschafft hat, hat sie ja irgendwie danach gemeint, okay, das kann ich nur einmal machen, weil da hat sie ja so ausgelaugt irgendwie, ja. und ist ja irgendwie alles gefahren und hat sie auch irgendwie gemeint, okay, ich habe es jetzt geschafft und das mache ich nie wieder irgendwie gefühlt. Sie hat auch jetzt mitbekommen, eine Angina-Erkrankung gehabt vor Sölden. Also ich bin gespannt, ob sie überhaupt fahren kann am Samstag. Und ja, Federica Brignone, die war ganz gut drauf, auch wieder in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr. Ich denke vielleicht auch noch an eine Marta Bassino, die vielleicht sich echt das zum Ziel setzt, dorthin geht. Dazu muss sie natürlich in der Abfahrt noch viel besser werden. Sie hat im Super-G und im Riesenslalom schon Rennen gewonnen. Die muss auch in der Abfahrt Podestfahrerin werden und das regelmäßig, damit sie da eine Chance hat. Vielleicht hat sie einen großen Sprung gemacht.
Ja, ja, genau, aber es stehen halt jetzt, wenn wir den reinen Schifferin-Vergleich ziehen und uns die Slalomwertung der letzten Saison anschauen, dann steht bei Marta Bassino 0 Punkte und bei Mikaela Shiffrin 945 Punkte. Marta Bassino hat insgesamt 749 Punkte geholt. Heißt, Mikaela Shiffrin hat nur im Slalom 200 Punkte mehr als Marta Bassino geholt. Ich verstehe natürlich.
Ja, du machst mal schwer.
Wenn man Richtung Top 5, Top 3, sehe ich eine Marta Bassino Perspektive schon auch. Aber ich glaube, Lukas, die Rechnung in Richtung Mikaela Shiffrin, na, die spielt's nicht, mein Lieber.
Ich hab's probiert. Was ich noch mitgeben wollte, was man auch gehört hat von der Mikaela Shiffrin, ist, dass sie quasi einen Fokus gelegt hat auf Speed-Training. Also, dass sie, oder wie hat sie es formuliert, sie hat darauf geschaut, dass sie im Speed-Bereich besser wird. Nicht, dass sie jemals irgendwie schlecht war, also, aber dass das auch gut geklappt hat im Trainingscamp, wo sie war. Einfach ist ja auch immer dann eine Frage, du kannst es dir vornehmen, wenn du da nach Südamerika fliegst, kannst du es überhaupt umsetzen, passen dann die Bedingungen dort, das hat geklappt und da will sie besser werden, hat aber auch gleichzeitig gesagt, Zermatt, Cervinia lässt sie aus, da ist sie noch nicht am Start, da wird sie noch nicht bereit sein dazu, hat sie schon vor ein paar Wochen gemeint, das wird sie auslassen, also bin gespannt, ja, aber das sind so zwei Infos, die wir noch von ihr haben.
Genau, vielleicht jetzt, um das Ding, Thema Diskussion Gesamtweltcup abzuschließen, bei Brignone und Gutberami, Gutberami ist 32 Jahre alt, Brignone ist 33 Jahre alt, Shiffrin ist 28 Jahre alt. So, das heißt natürlich auch, um da voll mit reinzupowern und durchzuziehen, ist es physisch brutalst anstrengend. Weil du weißt, immer mehr Rennen, die Rennen sind anspruchsvoll. Und ich weiß nicht, ob die können das natürlich schon auch einschätzen, mit wem sie es da zu tun haben. Und ob man in dem Alter sagt, so, ich lauge meinen Körper bis zum allerletzten aus, fehlt mir die Fantasie.
Ja, wie cool wär's? Stell dir vor, wir haben wirklich die drei oder sogar noch mehr, aber nehmen wir halt raus, Brignone, Gutberami und Shiffrin, die wirklich um die große Kugel kämpfen. Es wäre ganz großer Sport. Es wäre irgendwie, der Wunsch ist mehr Gedanke wahrscheinlich, aber genau. Zu den Frauen vielleicht, was hast du aus dem DSV gehört? Werden wir überhaupt in Sölden DSV-Läuferinnen sehen am Start?
Genau, wir haben ja gesagt, wir legen heute den Fokus. Einerseits zeichnen wir das große Bild, Thema Gesamtweltcup, haben wir getan. Und jetzt geht unser Blick aber erstmal nach Sölden. So, wir haben dann Zeit, um auf den Speed-Auftakt zu blicken. Da würde ich alles, was das Thema Speed, sowohl bei Damen als auch Herren angeht, würde ich da mit reinpacken. Ich war, ihr wisst es, letzte Folge, wenn ihr gehört habt, wie jedes Jahr bei der Einkleidung im DSV. Und natürlich, da haben wir schon auch das Thema Riesenslalom angesprochen, gerade bei den Damen. Man ist sich natürlich der Thematik und vor allen Dingen Problematik bewusst, dass das wirklich die ganz fette, große Baustelle im Deutschen Skiverband ist, der Riesenslalom der Damen. Und Konsequenz der wirklich extrem schwachen letzten Jahre ist ja ein krasser Abfall. Seit dem Karriereende von Viktoria Rebensburg geht gar nichts mehr in dieser Disziplin. Und ja, dann ist die Folge ein Weltcup-Startplatz, den man hat.
Der
Den hat
Quoten,
man.
ja, die Quote, genau, ja.
Genau, der ist auch besetzt. Es gab ein Ausscheidungsrennen zwischen, oder man hatte zwei Kandidatinnen ins Visier genommen, Jessica Hilzinger und Emma Eicher. Und am Ende hat sich Emma Eicher durchgesetzt und die wird in Sölden jetzt auch an den Start gehen. Sollte sie den zweiten Durchgang erreichen, hätte man für den nächsten Riesenslalom, der müsste in Killington sein, wieder zwei Startplätze. Also das ist schon eine Perspektive, das ist das Ziel, das man sich jetzt erstmal gesetzt hat. Ja, lass uns kurz über Emma Eicher sprechen. Emma Eicher, 19 Jahre, ihr wisst es natürlich, gilt als das große Talent, das wir im Deutschen Skiverband haben. Und ja, Emma taut auch langsam auf. Zwar am Anfang, als sie frisch mit reingekommen ist, relativ schwierig mit ihr zu kommunizieren. Sie ist auch Großteil ihres Lebens in Schweden aufgewachsen, also auch die Kommunikation in Deutsch ist nicht immer ganz so einfach, aber schwedische Kollegen haben schon gesagt, auch auf Schwedisch war es nicht immer so leicht. Also sie ist keine Lautsprecherin und die große Entertainerin, die uns Journalisten hier zum Tanzen bringt, aber ich habe da schon auch Fortschritte gesehen und
Wird
sie
noch,
tritt.
ja.
Ja, aber sie hat ein anderes Auftreten, eine andere Körpersprache, wenn sie mit uns spricht. Und das sind so Anzeichen, ja, da wird jemand langsam erwachsen und wächst mehr und mehr in diesen Weltcup hinein. Und genau, habe sie gefragt, hey, worauf liegt denn der Fokus? Und Emma ist eine, die sagt, ja, sie will eigentlich so viel wie möglich fahren. Ich warte ja auf den Punkt, ob der irgendwann kommt, wenn man sagt, ja, wir spezialisieren uns jetzt schon in eine Richtung, Technik oder Speed, aber man ist noch nicht so weit, man lässt sie jetzt tatsächlich noch ausprobieren und ich finde das ehrlich gesagt auch gut, weil sie selber sagt, sie mag jede Disziplin total gerne, sie mag das Technische, sie mag Speed und sie will sich da einfach im Endeffekt jetzt orientieren, in welche Richtung geht's denn für mich? Und dann lieber noch ein, zwei Jahre im Endeffekt sie frei laufen lassen, bevor man jetzt schon irgendwie da eine Bremse reinhaut und sagt, du musst Technikerin werden oder du musst Speedfahrerin werden. Deswegen, sie wird so ein bisschen als Freigeist agieren. Es kommt hinzu, hat sie selber auch darüber gesprochen, dass sie die Schule vorzeitig beendet hat. Also kein Abitur, sondern sie hat jetzt in der 12. Klasse mit der mittleren Reife im Endeffekt aufgehört. Und sie hat gesagt, ja, die Schule, das war immer so ein bisschen im Hinterkopf, sie war nicht ganz frei und sie ist jetzt ganz froh, dass sie im Endeffekt sagen kann, ich fokussiere mich voll auf meinen Sport. Und das, ja, hat so geklungen, als wäre das was, womit man dann im Endeffekt ja, sich auch Fortschritte erhofft, weil der Fokus jetzt eben voll liegen kann. Gut, schauen wir uns mal Riesenslalom an. Sie fährt zum ersten Mal in Sölden. Ja, ihr wisst es, Sölden ist natürlich schon ein eigenes Rennen im Kalender. Es ist A, das erste, also erste Standortbestimmung und B, ist es natürlich mit diesem Steilhang sportlich schon auch eine knackige Geschichte.
Ja. Ja.
Das ist eine große Herausforderung und deswegen darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Startnummer wird auch nicht die allergünstigste sein. Auch ein Thema, was wir natürlich abwarten müssen. Wie stabil ist die Piste? Wie hält sie hinten raus? Und kann man mit der hohen Nummer? Wir haben in Sölden schon alles gesehen, also kann so oder so kommen. Hoffen wir für sie, dass es stabile Bedingungen sind. Und dann hat sie es schon drauf. Ja, sie kann Riesenslalom fahren. Sie ist 2022 Vize-Weltmeisterin geworden. Mhm. Und wenn du gar kein Riesenslalom
Juniorinnen. Fahren kannst, Vize-Junior.
Bei den Junioren, genau. Ja. Wenn du jetzt im übertragenen Sinne mit der Zipfelmütze versuchst, Slalom zu fahren und es eigentlich nicht kannst, dann wirst du nicht im Jugendbereich Vize-Weltmeister. Hm. Wobei Hermann Mayer traue ich auch zu, dass er das irgendwann mal geschafft hat. So, ich wollte mal die Zipfelmütze wieder erwähnen.
Grüße gehen raus,
ja. Wir haben lange nicht mehr drüber gesprochen. Ja. Und über deinen Rucksack natürlich. Aber den hebe ich mir noch für wann anders in der Saison auf. Also, Vize-Junioren-Weltmeisterin 2022 geworden und bei der WM 2023 ist sie als 31. ganz knapp am zweiten Durchgang vorbeigefahren. So, aber da lag der Fokus natürlich überhaupt nicht auf Riesenslalom in der Saison und dann kommst du zur WM, wirst 31. ist jetzt auch nicht das allerschlechteste Resultat. Also, hey, überhaupt keine Erwartungen an Samstag aus deutscher Sicht, aber dass sich eine Emma Eicher vielleicht da schon gut präsentiert und ordentlich reinkommt in die Saison. Zweiter Durchgang wäre ein Riesenerfolg, ja, muss man so bescheiden auch sagen aus deutscher Sicht. Und ja, schauen wir es uns an. Also allzu viel müssen wir, glaube ich, nicht erwarten. Aber gut. Warten wir es ab. Ich traue Emma viel zu und wäre ein cooler Auftakt für sie und auch für die deutschen Damen, wenn es da ein paar Pünktel geben könnte. Wie schaut's beim ÖSV aus, mein Lieber?
Ja, da ist das große Thema auf Frauenseite. Was kann Katharina Liensberger zeigen? Also das ist nach wie vor ein großes Thema. Sie war Weltmeisterin, sie ist Kugelgewinnerin im Slalom, aber sie ist sicher die stärkste Technikerin gewesen in den letzten Jahren im ÖSV und hatte eine grottige Saison jetzt. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie holt man sich aus diesem Sumpf raus? Sie hatte natürlich dieses Experiment mit Livio Magoni, das hat man während der Saison sogar abgebrochen, das wollte sie selbst, also das war irgendwie auch ihre Forderung an den ÖSV, hey, ich will einen eigenen Trainer. Man hat ja, ihre Überlegung war ja, noch größere Erfolge zu feiern, eben auf diesen WM-Titel, auf Kugelgewinn aufzubauen und sich da zu etablieren. Ich kann mich auch erinnern an Medientermine, wo sie auf Gesamtweltcup angesprochen wurde. Wir sind da ja jetzt aktuell, also in der letzten Saison dabei gewesen, über einen zweiten Durchgang oder eben nicht zu sprechen. Also da, so extrem war es eben, der Leistungsabfall. Und ja, das Experiment ist zu Ende. Magoni übrigens jetzt der Trainer von Martina Dubrovska, die tschechische Slalomfahrerin. Und ja, Katharina Liensberger, was sie jetzt in den ersten Medienterminen so gesagt hat, klingt gut. Die fühlt sich gut. Die hat, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Spaß jetzt am Skifahren als im Februar zum Beispiel. Und es hat sich halt generell bei den Frauen im ÖSV schon recht viel getan. Es gibt einen neuen Cheftrainer mit dem Roland Assinger. Die Trainingsgruppen wurden umstrukturiert. Man hat da schon auch auf Athletinnenwünsche gehört. Aber was man jetzt so heraushört, bin auch gespannt auf diesen Medientermin, den es am Donnerstagabend geben wird, dass jetzt mit Roland Assinger auf jeden Fall eine härtere Gangart gekommen ist. Also das dürfte ein Schleifer sein. Ja, das hört man heraus, beziehungsweise hört man es wirklich direkt. Also die sprechen das direkt so an. Und Roland Assinger hat im ORF gesagt, mehr oder weniger, also nicht, wir sind nicht schlecht, aber wir haben körperlich Defizite, wir haben technisch Defizite und auch ernährungstechnisch, das fand ich überhaupt spannend, da würde ich ihn gern dann drauf ansprechen, beziehungsweise auch die Athletinnen, das fand ich sehr spannend, diese drei, das ist irgendwie so hängen geblieben, diese Aussage, ja, aus dieser Sendung. Also ich bin sehr gespannt, ob man da schon irgendwas sieht, ob man da schon irgendwas heraushört von dieser Führungsart jetzt auch mitbekommt an diesem Wochenende, ob man da schon einmal was sehen wird. Er soll ein sehr direkter Mensch sein. Bin gespannt, ob das Früchte trägt, ob das wirklich den Effekt hat, den man sich da wünscht beim ÖSV. Und ich würde echt auch einen Blick auf die Julia Scheib haben, die mir letzte Saison wirklich sehr gut gefallen hat im Riesenslalom. Auch wenn da jetzt von den Ergebnissen her noch nicht der große Wurf dabei war. Aber da waren ganz starke Teilzeiten dabei. Und die, was mir bei ihr so taugt, ist, die hat eine Einstellung, die hat ja mal wirklich einen guten zweiten Lauf gehabt, wird vom ORF angesprochen, hey, das war ja super. Und sie stellt sich hin und sagt, naja, quasi auf die Art, ich paraphrasiere jetzt nur, da waren schon noch 3-4 Schwünge dabei, die mir überhaupt nicht taugt haben. Und eigentlich will ich noch viel weiter vorn sein. Dass die Einstellung musst haben, also die irgendwie ist das erfrischend und ganz anders als die anderen Läuferinnen. Also die zwei möchte ich euch auch hier so mitgeben. Schaut auf die zwei vielleicht, ja, was die so machen aus österreichischer Sicht. Da ist irgendwie so am meisten Interesse drin, ja, bei den Frauen. Und sonst, was können wir sonst noch sagen über das Rennen zum Samstag? Was mir, ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, Tessa Worley fährt nicht mehr, die ist zurückgetreten. Die war ja auch immer da auf jeden Fall Siegkandidatin im Riesenslalom. Und sonst gibt es da ja eigentlich recht viele, gell? Mit Bassino, mit Sarah Hector, mit Gutberami, Prignone kann auch Riesenslaloms gewinnen. Vlhova, ja, schauen wir, wie es ihr geht, Schifrin. Grundsätzlich, ja, kann das ein richtig spannendes Rennen werden. Alice Robinson hat einmal in Sölden gewonnen. Wäre cool, wenn die wieder, wenn die das wieder hinbringen wird irgendwie. Also ja, ich freue mich auch auf das Rennen am Samstag schon sehr. Genau. Ja, und dann, Tobias, würde ich sagen, schauen wir gleich weiter zu den Männern.
Ganz kurz, die Schweizerinnen würde ich noch.
Ah, unbedingt, bitte, ja.
Yes, würde ich gerne noch mit reinnehmen.
Ja.
Das sind 8, die an den Start gehen.
Ja.
Lara Gutberami, Wendy Holdener, Michelle Gesin, Andrea Ellenberger, Camille Rast, Simone Wild, Corinne Sutter und Melanie Meillard. Gut, wenn alles nach normal, Plan und so weiter geht, dann ist Lara Gutberami natürlich the woman to watch aus Schweizer Sicht, weil sie eine, klar, hervorragende Riesenslalom-Fahrerin ist. Letztes Jahr 2. in der Disziplinwertung geworden. Sie hat einen Riesenslalom gewonnen, 3 weitere Podestplätze. Sie hat schon 2-mal in Sölden auch gewonnen. Und ja, das, was ich so von ihr gelesen, mitbekommen habe, jetzt über den Sommer, ist auch echt die Motivation da. Sie sagt, hey, sie hat Bock, weil sprechen wir ja auch schon viele Jahre drüber, ein bisschen wabert immer so dieses Thema, wann ist die Karriere beendet, wann tritt sie zurück, aber das hat so geklungen, als ja, da hat jemand Bock noch weiter Ski zu fahren auf allerhöchstem Niveau. Sie selber sagt auch, wenn irgendwann der Punkt erreicht ist, wo sie nicht mehr ganz vorne mitfahren kann, dann ist Schluss. So, und so schätze ich sie auch ein. Also, dass die dann plötzlich anfängt, um Platz 30 zu fahren, das passt nicht zu ihr und hat sie ja überhaupt nicht mehr nötig bei all den Erfolgen, die sie schon eingefahren hat. Ja, also wie gesagt, sie habe ich schon echt auf der Rechnung, auch wenn es um den Sieg geht. Und dahinter muss man natürlich gucken. Michelle Gesin, ihr kennt die Thematik, im letzten Jahr war es ersten Saisonhälfte Dauerthema, was denn los ist mit dem Materialwechsel. Da hat sie schon erklärt, da hat auch mehr dahinter gesteckt jetzt als nur ich wechsle Material und kann nichts mehr. Also da waren auch Entzündungen im Fußbereich ein Thema, dann mentale Geschichten. Klar, wenn du plötzlich so in der Abwärtsspirale steckst, ist es nicht leicht. Also so simpel, wie es gewirkt hat. Klar, wir haben es natürlich auch oft nur so dargestellt. wenn nichts gesagt wird, dass sie ihre Schuhgröße in Levi oder kurz vor Levi ändern musste wegen einer Entzündung im Fuß, hat man dann auch im neuen Jahr erfahren. Aber deswegen, ja, schauen wir es uns an, warten wir ab. Wenn wir die Gesine von vor 2 Jahren sehen, da kann sie auch in die Top 5, an einem Supertag sogar in die Top 3 fahren. Aber das ist natürlich auch spektakulär. Wenn die Holdener hatte sich im Frühjahr sogar überlegt, Riesenslalom ganz zu streichen, soll aber jetzt wohl sehr zufrieden sein mit ihren Trainingseindrücken und hat gesagt, nö, doch, hat wieder Bock drauf und ja, geht da mal rein und schaut sich das natürlich auch an. Also klar, voller Fokus auf, wird auf dem Slalom liegen, aber wenn sie sagt, ich kann im Riesenslalom was holen, ja, warum nicht? Lena Dürr jetzt zum Beispiel, schon mal kleiner Spoiler vorneweg, Lena sagt nein, kein Riesenslalom, bringt ihr nichts. So, voller Fokus auf Slalom und wenn mal Riesenslalom, dann wie letzte Saison, dass man es mal zu Trainingszwecken nutzt. Aber Lena, voller Fokus. Ich will jetzt nicht wieder abschweifen zum DSV, aber mit Holdener passt es ja, weil Holdener, Lena Dürr, die sehe ich im Slalom so auf einem Level und Holdener geht halt da ein bisschen anderen Weg. Und ja, Corinne Sutter hat gute Trainingsleistungen wohl gezeigt. Und sie wird das jetzt im Endeffekt schon auch mitnehmen, weil der Speed-Auftakt auch tatsächlich in diesem Jahr nicht so weit weg ist, dass man da sich schon mal in Stimmung, in Position bringt. Und sie wird eine recht gute Startnummer jenseits der 30 haben. Und why not probieren? Und dann schauen wir uns an, was passiert. Aber wie gesagt, wenn wir über ganz vorne sprechen, dann aus Schweizer Sicht Lara gut beraten.
Ja. Sehr gut. Jetzt bleiben wir bei der Schweiz, weil wenn wir über die Männer reden, dann müssen wir den Marco Odermatt vorne ranstellen, der natürlich letzte Saison ja der Mann der Stunde war, der Mann der Saison war. Auch da die Frage, also Rekordsaison, Punkterekord, gell? Was mich da immer ein bisschen ärgert, wenn Sie den Punkterekord auch erwähnen, ist, dass Sie, da könnte man ruhig auch die Frauen mitnehmen und dass die Schifrin gut 200 Punkte mehr gemacht hat als der Odermatt. Das wird dann immer gern vergessen. Wow, wie toll, dass der mehr als 2000 Punkte gemacht hat. Für die Schifrin jetzt schon das dritte Mal, glaube ich, in der Karriere geschafft. Und ja, so ist das nämlich. Ja, wer soll ihn schlagen, gell? Im Super-G, glaube ich, in jedem Rennen letzten Winter auf dem Podest. Im Riesenslalom, glaube ich, 70% der Rennen gewonnen. Abfahrt kann er auch ganz gut, würde ich sagen. Der hat natürlich diese drei Disziplinen, wo er Siegfahrer ist und auch ganz selten abfällt. Und ja, du hast das auch so schön schon off-air gesagt, Tobias. So wirklich viel oder so viel haben wir gar nicht gehört von ihm, aber das könnte gar nicht so schlecht sein.
Keine News sind gute News in seinem Fall. Ja. Also keine Verletzung, keine Unruhe. Er ist jetzt auch nicht plötzlich aufgrund der Erfolge irgendwie abgedreht und schippert in Monaco mit der Yacht durch den Hafen. Odermatt ist Odermatt geblieben und wenn Odermatt Odermatt geblieben ist, ist es für die anderen in einer Saison auch hier ohne WM, ohne Olympia. Dann müssen sich die anderen schon Gedanken machen, naja, könnte schwer werden, ihn zu schlagen. Ja. Sind wir im Endeffekt in der gleichen Thematik wie mit Michaela Schifrin, weil auch hier reden wir über Abstände von 700 Punkten. Also der Kilde hat 760 Punkte in der Abfahrt geholt letztes Jahr. Das ist natürlich seine absolute Paradedisziplin. Aber das ist auch die Differenz, die er in der Gesamtwertung zu Odermatt hat. Das heißt, er hat 512 Punkte im Super-G geholt. Er bräuchte ja noch zusätzlich einen zweiten Abfahrtsweltcup, um Odermatt da zu schlagen. Wenn du die Fantasie irgendwo in deinem Hotelzimmer gefunden hast, die dich darauf hinbringt, zeig sie vor die Kamera, du schaust dich um. Schaut nett aus.
Vielleicht bis Sonntag, vielleicht wenn der Kilde da in Sölden
Mit der besser Sekunde, abschneidet als der Sekunde Vorsprung auf Odermatt.
Besser abschneidet als der Odermatt, ja. Wir schauen es uns gerne an, aber ja, natürlich. Also Kilde müsste schon in der Abfahrt alles abräumen, auch im Super-G Odermatt regelmäßig schlagen, und dann ist es ja noch immer nicht gesagt, dass das reicht, weil der Odermatt so stark, wie er jetzt im Riesenslalom war, da muss dann auch der Kilde immer Top 5 fahren mindestens, damit er da nicht zu viel Boden verliert. Ja.
Also es sind halt 840 zu 68 Punkten im Riesenslalom.
Das, ja, das hat er,
Riesenbrett,
das hat er ja letztes Jahr gar nicht ernsthaft verfolgt, der Kilde.
Genau, genau. Und glaubst du, dass er jetzt dieses Jahr sagt, der Odermatt, weil der Odermatt, der ähnlich wie Schifrin ja auch, die haben ja auch, die bieten dir ja auch überhaupt keinen Anlass zu sagen, da könnte jemand schwächeln.
Ja,
und
ja.
Dieser beliebte deutsche Fußballsatz, wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. So, ja, ist zwar trotzdem nie jemand da, aber also ich sehe keine Indizien dafür, dass Odermatt oder Schifrin schwächeln. Gut, es ist noch kein Rennen gefahren. Ja. Sport entwickelt oft eigene Dynamiken. Aber wie gesagt, du hast die Fantasie immer noch nicht gefunden. Mir wäre jetzt unseriös zu sagen, ich rechne mit mega spannendem Kampf um die große Kugel. Ohne WM, ohne Olympia, ohne dass da jetzt große Probleme aufgetreten wären. Von daher, er ist aber auch der Beste. Also über was reden wir? Ja? Wir brauchen ja nicht nur auf Zahlen und was schön wäre und hier und so weiter. Er ist der beste Skifahrer der Welt. Punkt.
Ich glaube, je nachdem, wie gut die Saison von Bayer Leverkusen verlaufen wird, wirst du auch öfter Fußballreferenzen hier im Podcast anbringen. Das merke ich schon. Als großer Bayer-Fan.
Jetzt, lass mich auf der hohen Wolke. Da sitzt man nicht so oft. Ja,
und sicher.
Das nutze ich
voll. Der Platz an der Sonne, sehr gut.
Unbedingt.
Was ich mir noch theoretisch vorstellen könnte, weil ich jetzt auch auf die Wertung vom vergangenen Jahr blicke, nicht? Kilde der Zweite, Christoffersen Dritter, da sehe ich null Chance, dass der, weil der ja, glaube ich, keine Anstalten macht, dass der Super-G überhaupt irgendwie Betracht zieht. Beim Lukas Broten, beim vierten Platzierten, könnte ich mir das schon eher vorstellen. Glaube aber nicht, dass es in dem Winter passiert, dass er jetzt eine dritte Disziplin findet, wo er zum Siegkandidaten wird. Ja, aber ich könnte es mir also auf langer Sicht natürlich, kann man sich vorstellen. Ja,
Lukas voll. Morten. Voll.
Ja, und natürlich Slalomkugel im vergangenen Winter geholt. Ja, aber da wäre ja natürlich schon noch ein Kandidat, der in Österreich zumindest, kann ich dir sagen, Tobias, in aller Munde, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Nein, es reden noch nicht so viele über den Skiweltcup, vor allem nicht über sportliche Belange. Aber es geht natürlich um Markus Schwarz, der jetzt schon natürlich der Nummer 1 Kandidat ist, zumindest im Rennen um den Gesamtweltcup für den ÖSV. Er ist da das ganz klare Aushängeschild, weil er sich einfach im vergangenen Winter zum Allrounder gemausert hat. Und ich kann mich nur erinnern, wir sind da gesessen und haben uns am Anfang so ein bisschen gefragt, was das soll. So mit Lake Louise die ersten Ergebnisse, Beaver Creek, ob das eine gescheite Idee ist. Und dann hat er uns eines Besseren belehrt. Ich glaube, in Wengen dann erstes Mal Ausrufezeichen gesetzt und so. Kitzbühel hat er ja ausgelassen. Da wird er, glaube ich, schon zu sehen sein in diesem Jahr. Und dann bei der WM, ja, lauter Top 6 Plätze. Also das war beeindruckend. Und jetzt gab es auch in den letzten Wochen immer wieder das Thema, dass der alle Weltcuprennen bestreiten will. Das hat er sich so ein bisschen selbst zuzuschreiben, dass das jeder irgendwie denkt, glaubt und auch schreibt. Hören wir mal zu, was er gesagt hat beim Medientermin, den er in Wien bei seinem Sponsor Unica verkündet hat.
Ja, der Plan wäre einmal grob, dass ich bis zu Weihnachten einmal alle Rennen mitnehme. Und dann einmal eine Bilanz ziehe, in welche Richtung das es geht, ob es möglich ist, dass ich alle Rennen im Winter durchziehen kann. Das wird sicher sehr, sehr schwierig werden. Von dem her muss man eben um Weihnachten nur mal schauen, ob es sich ausgeht und ob es eher speedlastig wird oder techniklastig.
Im September hat Marco Schwarz noch geredet von Ja, von vielleicht allen Rennen. Es wäre natürlich, ich würde sagen, episch, wenn er das macht, aber mittlerweile ist er da schon ein bisschen zurückgerudert, sagt, bis Weihnachten will er das volle Programm fahren und dann wird es teilweise auch sogar logistisch ganz schwierig, ja, dass du von einem Sonntag, wo du noch Technikrennen gehabt hast, in eine Speedwoche zu starten mit ersten Abfahrtstrainings unter der Woche. Aber er will dann eben nach dem Winter sich überlegen, auf was spezialisiere ich mich jetzt eigentlich? Wie stehen wir da? Wo ist das Rennen? Wenn der im End zu Weihnachten, sagen wir jetzt einmal, wenn der zu Weihnachten in der Nähe von Platz 1 ist in der Gesamtweltcup-Wertung, dann hat er fast das Problem, dass er es weiter probieren muss, glaube ich. wenn er, also dieses Luxusproblem natürlich, wenn nicht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er sich anschaut, in welcher Disziplin habe ich jetzt am meisten Chancen da auf eine Kristallkugel, weil das muss auch der Anspruch von dem ganzen Verband sein. Deswegen ermöglicht man ihm, glaube ich, da auch alles und würde ihn überall unterstützen. Was ich interessant finde, Marco Schwarz verzichtet komplett auf ein Privatteam oder so. Wir haben das ja in den letzten Jahren gesehen. Das ist schon ein bisschen der Trend gewesen in diese Richtung mit Individualtrainern und so weiter. Marco Schwarz ist da komplett eingebettet im ÖSV. Beruft sich immer auf die Gruppentrainer, also Gruppenabfahrtstrainer, Speedtrainer, Gruppentechniktrainer, mit denen bespricht er sich, auf die hört er. Er hat natürlich eigene Physiotherapeuten, also nicht einmal das, sorry. Es gibt keinen eigenen Marco Schwarz Physiotherapeut, ja. Er hat natürlich eigenen Servicemann, aber Physiotherapeuten sind auch die da halt das Speed-Team hat, die betreuen dann auch den Marco Schwarz, wenn er da dabei ist in der Speed-Woche. Und genauso beim Technik. Er hat quasi einen Vertrauens-Fitness-Trainer, auf den er hört. Das ist auch ein Kärntner, auf den er, glaube ich, schon seit 10 Jahren vertraut, der ihm die Trainingspläne schreibt und so weiter. Und Trainingspläne, Tobias, jetzt sind wir bei unserem Lieblingsthema. Im September hat er gesagt, der Marco Schwarz, er hat 2 bis 3 Kilo zugenommen. Jetzt, letzte Woche, hat er gesagt, es sind 3 bis 4 Kilo mehr als im vergangenen Winter.
Wow.
Unser absolutes Lieblingsthema. Er hat wieder Muskelmasse antrainiert. Und ja, er hat gesagt, das kann nie schaden. Also ja, der ist auf jeden Fall bereit und heiß.
Ich hatte ja Ende letzter Saison von meinen Knieproblemen gesprochen und ja versprochen und angekündigt, Muskelmasse zuzulegen.
Ah ja, und?
Es ist mir gelungen im
Ja.
problematischen linken Bein, also da macht das Knie Probleme. Da habe ich jetzt tatsächlich Muskelmasse aufgebaut und meinem Knie geht es deutlich besser.
Okay,
Also da schließt sich der
Muskelmasse,
Kreis,
ja. Muskelmasse
Lukas.
im Grammbereich wahrscheinlich. Bei Marco Schwarz reden wir von Kilogramm, bei dir eher im Grammbereich oder sind es
Na, na,
auch?
na, 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 so ein
Ah, ja.
Kilo würde ich mir schon zutrauen.
Ah ja,
Ja,
sehr gut,
also
super.
und unterschätzt es
Na
nicht. Ja,
schön,
ich
ja.
habe Wort gehalten. Also, mein Marco Schwarz, wenn es da wirklich im Gesamtweltcup, ich rede jetzt mal von Platz 2. Ich glaube, Platz 1 müssen wir nicht drüber sprechen. Aber wenn es Richtung Platz 2 gehen soll, wenn er das bestätigt, was hinten raus im letzten Saisondrittel gelaufen ist, ja, traue ich ihm da schon das Ganze zu. Dann muss er meiner Meinung nach aber gezielt über den Slalom kommen. Weil den fährt der Kilde nicht, der jetzt momentan hier auf dem zweiten Platz steht.
So
Und
meinst
das
du,
Slalom,
ja.
das war ja auch die Diskussion, die wir mit dem Panther immer wieder hatten, ist halt so ein Haifischbecken.
Ja.
Muss alles laufen, damit er da im Endeffekt wirklich regelmäßig die 100, die 80 oder mindestens die 60 Punkte macht. Die brauchst du aber, um im Endeffekt, weil in den Speed-Disziplinen, klar, wird er da wahrscheinlich auch näher rankommen, hat er auch gezeigt, dass es kann. Aber er kann da nicht so viele Punkte aufholen auf Odermatt oder Kilde zum Beispiel, weil die natürlich State of the Art sind in diesen Disziplinen. Also muss er über den Slalom kommen, aber Slalom, wir werden vor Gurgel natürlich ausführlich über den Slalom sprechen. Slalom ist ja ein Irrsinn. Also da kann mir heute keiner sagen, was da wieder auf uns zukommen wird in dieser Saison. Und ohne
Ja.
großes Ereignis werden da auch die Slalomfahrer sagen, ja gut, dann jedes Rennen volle Kanone rein und volles Risiko, ohne zurückziehen. Und dann ja, ist das der Schlüssel in Richtung Top 3 Gesamtweltcup. Warten wir es ab, aber Fakt ist, der Saisonstart muss deutlich, deutlich, deutlich besser werden als im letzten Jahr, weil da war der Zug im Endeffekt, ja, der war ja abgefahren. Also für die größeren Weihen, und dass es dann noch ein siebter Gesamtrang geworden ist, aller Ehren wert. Und ja, bin gespannt. Ist sicher eine Personalie, über die wir hier noch viel sprechen werden.
Der Pointereau pfeift ja ganz auf dem Slalom zum Beispiel.
Der Panther hat es eingesehen.
Ja, genau. Ja. Markus Schwarz sagt auch, er wird die Motivation gar nicht hochhalten können, wenn er nur eine Disziplin fährt. Ihm taugt das so sehr, diese Abwechslung. Und über das, vielleicht kann er sich da wirklich in so einen Flow bringen, dass er einfach, dass ihm dieses Skifahren so viel Freude bereitet, dass er gar nicht so viel dran denken muss, dass das eigentlich alles gerade sehr anstrengend ist. Aber ein sehr guter Punkt natürlich von dir, der Saisonstart und auch dieses Rennen jetzt am Sonntag. So gut war da Österreich in den letzten Jahren auch nicht. Ich denke an einen Roland Leitinger, der sich dann leider danach verletzt hat, aber der Zweiter geworden ist, glaube ich, vor 2 Jahren. Ja. Aber sonst ist da ja nicht so viel gegangen. Ja. Also da hat sich der ÖSV immer ein bisschen schwer getan in den letzten Jahren, was schräg ist, weil man ja eigentlich meinen könnte, es gibt einen Heimvorteil, den gibt es so im Skisport eben auch nicht immer. Genau, ja, aber Markus Schwarz will da, ja, dem Doc die Abwechslung, der hat auch erzählt, er ist in Südamerika, in Chile waren sie, der ist halt mal am Montag in das eine Skigebiet zu den Technikern gefahren, am Dienstag ins andere Skigebiet zu den Speedleuten, und das dürfte ihm irrsinnig taugen, und bin sehr gespannt auf dieses Projekt. Und ja, wie gesagt, alle Interessierten in Österreich schauen sich das auch sehr genau an. Er wird da auch wirklich positioniert als der heißeste Kandidat, zumindest für eine Gesamtwertung. Ja. Und sonst ÖSV-mäßig, Manuel Feller hat er irgendwie jetzt erzählt, so mit ein paar Monaten im Rückblick. Am Ende der Saison hat ihm das Skifahren nicht mehr wirklich Spaß gemacht. Auch wieder ein bisschen Schmerzen gehabt beim Skifahren und im Kopf einfach auch nicht mehr frisch gewesen. Das ist jetzt anders, und er hat gesagt, so wenig geschwitzt am Gletscher habe ich noch nie, oder im Aufbautraining, im Sinne von, er ist sehr gut in Form, weil er so wenig schwitzt irgendwie, weil es ihm so leicht von der Hand geht gerade. Das hat ihn ein bisschen überrascht. Und wir wissen ja, der Sommer war jetzt nicht gerade kalt. Also das werte ich mal als gutes Zeichen, und schauen wir mal, was es bedeutet. Am Sonntag gibt es den ersten Gradmesser. Genau. Ja, das ist so, glaube ich, sind die wichtigsten Personalien aus ÖSV-Sicht. Beim DSV, Tobias, gibt es ja mit einer Verletzung schon vor dem ersten Rennen einen ersten Tiefschlag.
Ach so, ja. Ich drösel mal die Geschichte von den Startplätzen aus. Es gibt 4 Startplätze für den Deutschen Skiverband, sind aber nur 3 Athleten am Start. So, das hängt dann auch mit Verletzten zusammen, über die ich gleich sprechen will. Ganz kurz abhandeln, wer überhaupt am Start steht. Das wird Anton Grammelt sein, Fabian Graz und Jonas Stockinger gibt sein Weltcup-Debüt im Alter von 24. Ja, gut, auch hier 2. Durchgang, das ist die Zielsetzung. Auch hier müssen wir natürlich abwarten, wie die Piste hält, weil die Startnummern entsprechend hoch sein werden. Anton Grammel hat in der letzten Saison in Adelboden ist er 25. geworden, in Alta Badia 21. Also darf man sich da tatsächlich schon Hoffnungen machen. Fabian Graz in Gran Scagora einmal 29. Das war es dann aber auch. Und wie gesagt, Jonas Stockinger kommt zum ersten Mal überhaupt im Weltcup zum Einsatz. Genug der Rede über die 3. Können wir dann in der Analyse nochmal drüber sprechen, wie es gelaufen ist. Und jetzt natürlich, ja, Startplatz 4. Da war Stefan Luiz voll eingeplant. Also Dienstag, das war der 17.10., da war die Einkleidung im Deutschen Skiverband, und da wurde viel über Stefan Luiz gesprochen, weil es ja so im Endeffekt ist, dass er inzwischen im Global Racing Team unterwegs ist. Also er hat diesen Kaderplatz im Deutschen Skiverband verloren. man hat natürlich auch gesagt, hey, da ist nie irgendwas Böses vorgefallen oder man wollte ihn da raushaben, aber keine Ergebnisse, relativ hohes Alter, dann ist es halt natürlich irgendwann auch ein mathematischer Effekt, der eintritt und dann musste andere Wege gehen. Man war mit ihm aber natürlich auch so weit zu sagen, hey, mit all den Verletzungen, es ist total nicht mehr weitergegangen, was Neues einfach mal. Und es haben alle dann auch unisono gesagt, ja, ob es ein Schmied Alex ist, der die zwei Allgäuer, die immer sehr eng noch in Kontakt sind. Und man steht natürlich da in stetigem Austausch. Alle haben gesagt, hey, der Stefan, saugeile Schwünge gefahren, der ist gut drauf, der hat wieder Spaß am Skifahren. Und dann haben sie auch alle gesagt, die Tür ist lange nicht zu. Ja, er kriegt auch diesen Startplatz, er darf für Deutschland fahren. Also der bereitet sich dann im Global Racing Team vor, aber wenn er für den nationalen Verband einen Startplatz hat, dann tritt er ganz normal unter deutscher Fahne an. So, und der Platz war für ihn reserviert und dann, ja, war der Pressetermin vorbei, dann saßen wir unten einige Journalisten, Ralf Eder, Pressesprecher vom Deutschen Skiverband und wir haben noch gegessen, haben noch ein bisschen geplaudert und dann kommt Christian Schweiger, der Herrentrainer, und redet mit Eder, mit Ralf Eder, dem Pressesprecher, noch kurz organisatorische Dinge. Dann sagt er, ja, hab gerade Nachricht erreichen, der Luiz hat sich im Training den Fuß gebrochen. Und du hast so gesehen, so alle sind so da gesessen, so, boah, ist das bitter. Also da waren wirklich alle kurz für eine Sekunde erstarrt, weil halbe Stunde vorher mit allen noch drüber gesprochen und gesagt haben, so, hey, wir wünschen dem nur das Beste. Und dann sitzt er harmlos beim Mittagessen, Training, Fuß gebrochen, boom. Gut. Ja, er hat sich jetzt entschieden, das Ganze konservativ anzugehen, keine Operation. Es ist sein Körper, wir sind beides keine Mediziner, kennen natürlich die genauen ärztlichen Diagnosen auch nicht. Muss er selbst am besten wissen. Aber es ist natürlich Wahnsinn, ja. Wie viel Pech kann ein Mensch, ein Skifahrer haben? Und ja, alles Gute kann man ihm nur wünschen. Und das wäre, ich habe mich sehr auf ihn gefreut, ihn wieder zu sehen, auch wenn es heißt, er hat Bock auf Skifahren, weil er war mal Top 3 im Riesenslalom. Ja, der hat zu den Besten der Welt gehört. Ja, und dann, wenn der Körper mitspielt, ist es halt nicht so einfach im Leistungssport. Ja. Okay, wir bleiben dran. Wenn es da was Neues gibt, werdet ihr es hier hören. Und klar, okay, für den Deutschen Skiverband natürlich extrem bitter, dass Alex, ja, was heißt extrem bitter? Alex Schmid hatte sich hinten raus in der letzten Saison das Kreuzband gerissen und er war unser Riesenslalomfahrer. Ja. Der Mann im Bereich Top 15 Richtung Top 10, auch Podestplätze schon geholt. Also mit einem gesunden Alex Schmid hättest du aus deutscher Sicht hier ja ein wirklich heißes Eisen im Feuer gehabt, aber er will nichts überstürzen, ihm geht's soweit gut. Hab auch mit ihm gesprochen und er ist auch wieder im Training, aber Sölden kommt jetzt zu früh. Und das verstehe ich jetzt auch voll. Ja, warum sollte er jetzt Dinge überstürzen? Gibt's überhaupt keinen Anlass dazu. Und Sölden kommt wahnsinnig früh und ist super anspruchsvoll, da jetzt irgendwie nicht mit 100% Gefühl auch im Knie und natürlich im Kopf dann in so ein Rennen zu gehen, wäre absolut Harakiri. Macht man nicht. Jetzt kommt ihm im Endeffekt zugute, und das ist auch sein Ziel, dass es, wie auch im letzten Jahr, wieder diese riesige Lücke gibt zwischen dem ersten und dem zweiten Riesenslalom bei den Herren in dieser Saison. Das zweite Riesenslalom ist am 9. Dezember in Val d'Isère. So, heißt, du hast so eine fette Zeitspanne noch dazwischen, in der du dir den Feinschliff holen kannst, um dann zu sagen, und jetzt beginnt meine Saison. Und genauso will Alex Schmid rangehen an die Sache. Er nimmt sich aber, selbst wenn er das Gefühl hat, da ist es noch zu früh, er nimmt sich die Zeit und habe ihm da auch entlocken können, diese Thematik, es ist kein Großereignis. Man muss jetzt nichts erzwingen. Ich muss die Norm schaffen. Ich will zur WM, ich will zur Olympia in Topform sein. Nein, man kann behutsam rangehen, das Ding in Ruhe aufbauen und wenn er fit ist, dann soll er fahren. Deswegen, okay, schauen wir es uns an. Wie gesagt, was die drei Jungs da veranstalten werden, was Großes erwarten, brauchen sich die deutschen Fans nicht, aber hoffen wir, dass der Alex dann im Dezember fit ist und da dann rangehen kann. Bei den Damen haben wir vorhin nur kurz angerissen, die haben nur einen Monat Pause. Dann ist in Killington der erste, also der zweite Riesenslalom dann wieder und Tremblant in Kanada dann direkt dann darauf.
Zwei. Noch ein. Ja. Die Schweizer haben auf Männerseite ein absolutes Luxusproblem. Die haben 11 Startplätze und sagen aktuell noch gar nicht, wer der Elfte ist. Die haben halt in der vergangenen Saison eben Riesenslalom im Europacup die ersten drei Plätze belegt und diese drei Leute haben dadurch einen Fixstartplatz. Ja. Überhaupt Joshua Mettler, der hat überhaupt die Gesamtwertung gewonnen, deswegen hat der sowieso ein Ticket für alle Rennen. Und dann noch Livio Simonet und Marco Fischbacher, der sein Weltcup-Debüt in Sölden feiern wird. Die sind also auch über den Europacup da dabei. Die Schweiz hat also über, neben den üblichen Plätzen, Startplätzen noch über den Europacup einige sich geholt. Das ist beeindruckend. Ja, hinter Oder hat natürlich die absolute Nummer 1. Gibt es den Loic Meyer, der ja letztes Jahr das Rennen in Schladming gewonnen hat, und Gino Caviezel, der auch ein Podestfahrer ist. Das sind sicher die zwei, auf die man da noch am meisten schauen muss.
Ich bin auf Meyer sehr gespannt, auch was die ganze Saison angeht, weil er wurde ja auch immer in Richtung Gesamtweltcup so ein bisschen in die Debatte mit einbezogen und glaube, dass er auch vom Potenzial, der hat uns so oft gezeigt, was er kann, wenn der mal Konstanz in seine Leistung reinkriegt, dann traue ich ihm tatsächlich sogar zu, auch hier Richtung Top. Ich meine, er war Sechster, also Top 5 brauchen wir jetzt nicht sprechen, da ist er eh nah dran, aber Richtung Top 3 und wenn alles glatt geht, sogar zwei Schweizer in der Gesamtwertung ganz vorne.
Ja, ja.
Traue ich ihm zu, warten wir es ab, aber er ist eine, finde ich, spannende Personalie.
Absolut.
Auch im Hinblick auf die ganze Saison.
Ja, war schon Vierter im Gesamtweltcup vor 2 Jahren.
Ja.
Also auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Blick auf das erste Wochenende gewesen. Was mir noch aufgefallen ist, wir haben darüber mal geschrieben, Tobias, dass eigentlich jetzt gar nicht so große Namen, die Skifirma gewechselt haben, ist uns irgendwie aufgefallen. Eben diese Saison, jetzt haben wir es oft angesprochen, ohne großes Ereignis, hätte ich interpretiert als eine Saison, in der man was ausprobieren könnte. Nur ganz wenige haben das irgendwie, wenige der Top-Leute, gut, vielleicht, wenn du von Top-Leuten sprichst, die haben auch wenig Grund, irgendwas Neues auszuprobieren. Aber ja, Jasmin Fluri, die Abfahrtsweltmeisterin, die ist gewechselt von Fischer zu Kestle. Das ist irgendwie so die größte Überraschung für mich gewesen auf diesem Gebiet. Kathi Truppe ist von Fischer zu Völkel gegangen. Die war letztes Jahr die einzige Podestfahrerin von den ÖSV-Technikerinnen, war aber natürlich dann auch nicht zufrieden mit der Saison. Also ja, da gar nicht so die großen Namen dabei, hat mich ein bisschen überrascht. Aber ja, vielleicht gibt es da einen Ausreißer, wo wir dann auch sagen können, hey, der hat da beim Material alles umgekrempelt und ist jetzt auf einem ganz anderen, viel höheren Niveau als noch in der Vorsaison. Schauen wir uns auch an. Ja, Tobias, ich bin heiß aufs Wochenende. Ich sag's, wie es ist.
Ja, jetzt, wenn wir beide so plaudern,
ja,
kommt das Ding näher.
Ja, 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 voll.
Du, Lukas, hast die Stimmung aus Sölden jetzt hier nach Rosenheim transportiert.
Sehr gut.
Also ich bin jetzt noch motivierter als um 17.30 Uhr, muss ich sagen.
Und das freut mich.
Cool, freue mich drauf, weil es ja auch geile Rennen sind. Also da wird extrem geiler Sport immer geboten in Sölden. Und dann, ja, gehen wir es an und bin gespannt, was du dann natürlich berichten wirst. Unser Mann in Sölden im Ötztal.
Ja. Ja. Und das eigentliche Highlight kommt ja nach dem Wochenende, weil ich werde zu dir vorbeischauen, lieber Tobias. Ich freue mich schon sehr. Und dann haben wir auch einmal eine Aufnahme, wo wir im selben Raum sitzen. Unfassbar.
Das wird die zweite sein. Drauf. Die zweite in der Geschichte, dieses Podcasts.
Da ist unser bisschen Corona dazwischen gekommen, muss man auch sagen. Ja, aber ja,
gut. Das so klappt, ja, klappt ja auch so ganz gut.
Voll. Ja. Ja. Schreibt es uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Wir freuen uns immer sehr über Feedback. Wir sind begeistert, wie viele das von euch auch machen und sich da melden. Danke für euer Feedback.
Müssen wir tippen? Machen wir das dieses Jahr oder wie?
Wie schaut's aus? Ja, guter Punkt. Naja, sicher. Soll man Gesamtweltcup tippen oder lassen wir das? Und,
Gesamt und Riesenslalom.
Okay. Was sagst du Gesamt? Hau mal raus, deine steilen Thesen.
Ja, ich brauche nichts sagen. Du hörst dir die Folge an, dann kannst du mich in die Liste eintragen.
Okay, ja.
So. Also ich bin jetzt, weißt du, zum Jubiläum, Holzhochzeit, ich habe ja dann mal so Dinge rausgehauen. Oh, Kathi Dienstberger holt den Slalom. Du hast ja mal Gesamtweltcup, ach, keine Ahnung. Hattest du Marco Schwarz als Gesamtweltcup-Sieger mal?
Ach so, nein, glaube ich nicht. Nein,
oder aber Kathi Linsberger, irgendwas Wildes war mal dabei.
Ich habe in diesem Jahr natürlich den Marco
als Schwarz. Als Gesamtweltcup-Sieger.
Believe the Hype, oder wie? El Plan war beim Fernando Alonso immer, gell?
Ja, du musst Belieber sein, kein Doubter.
Ja, genau.
Das sind die Kalendersprüche. Ja gut, also ich sag oder mal Schifrin, in beidem. Ich will dieses Jahr das Tippspiel gewinnen. Und du sagst, Marco Schwarz gewinnt Riesenslalom und Gesamtweltcup?
Sollte, gell? Nein. Ich sag, Schifrin gewinnt den Gesamtweltcup, aber der Odermatt hat keine Chance gegen Marco Schwarz. Es wird eine unfassbar spannende Saison und der Marco Schwarz holt sich das in Saalbach beim Weltcupfinale in einer Abfahrt, wie wir in der letzten Folge überraschend festgestellt haben, weil die Abfahrten sind ja der Saisonabschluss heuer. Genau, das ist mein Tipp. Und für den Riesenslalom, für die Riesenslalom-Wertung, nein, ich kann jetzt nicht auch Schifrin sagen. Dann sage ich, Marta Bassino holt die Kugel. Und der Odermatt holt die Riesenslalom-Kugel.
Okay.
Ja. Gut. Ja, schauen wir es uns an. Wir sind hyped und wir melden uns anfangs nächster Woche wieder mit den Rennen in Sölden. Bis dahin, macht's das gut. Servus.